Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich hoffe, dass das der letzte Sonntag ist, wo die Reihen noch ein bisschen dünn besetzt sind. Kommenden Sonntag ist ja der offizielle Anfang mit dem Segnungsgottesdienst und da können wir darauf hoffen, dass die Reihen wieder etwas voller sind. Hermine Schäfer hat uns ja schon in Bild und Wort in das Thema des Gottesdienstes eingeführt. Es geht um das Feuer. Das Thema lautet ganz offiziell: Aus der Gnade leben, Feuer, Läuterung und Licht. Wir alle verbinden mit dem Feuer ganz bestimmte Vorstellungen. Manche denken an ein Lagerfeuer, an dem sie abends in großer Runde sitzen, Würstchen grillen, sich Geschichten erzählen und Lieder singen. Andere haben vielleicht ein Kaminfeuer vor Augen, das in der kalten Jahreszeit Wärme und Gemütlichkeit ausstrahlt. Wenn es um Kirche und Gottesdienst geht, dann denken wir an Altarkerzen oder an die Kerzen auf dem Adventskranz. Sie verbreiten ein warmes Licht und erinnern uns an das Licht, das mit Jesus Christus in unsere Welt gekommen ist. Wir haben auch, denke ich, Erinnerungen an Erlebnisse mit Feuer. Das erste eindrückliche Erlebnis mit Feuer, an das ich mich noch gut erinnern kann, liegt viele, viele Jahre zurück. Wir lebten damals in der Heimatstadt meines Vaters Haifa. Da kommt mein Vater her. Unser Haus lag am Fuß vom Berg Karmel. Dieser Berg ist uns durch die biblischen Erzählungen über den Propheten Elia, denke ich, bekannt. Ich war damals ungefähr 5 Jahre alt, als ein Waldbrand am Karmel ausbrach. Die Asche und die Funken kamen unserem Haus bedenklich nah. Meine Schwester kriegte das mit der Angst zu tun und fing an zu weinen, während mein Bruder und ich einfach fasziniert waren von diesem Anblick des Feuers, das wie so ein hungriges Ungeheuer seinen Weg durch den Wald fraß. Heute tut es mir in der Seele weh, wenn ich Bilder im Fernsehen von Waldbränden sehe. Da erlebt man die zerstörerische Macht des Feuers, die der Mensch trotz allem technischen Fortschritt nicht beherrschen kann. Diese wenigen Beispiele zeigen, Feuer kann uns faszinieren und es macht uns gleichzeitig Angst. Es ist in vielen Lebensbereichen unverzichtbar, kann aber auch viel Unheil anrichten. Seine Wirkung auf uns ist ambivalent. Es ruft unterschiedliche Gedanken und Gefühle hervor. Und diese Ambivalenz finden wir in der Bibel wieder, wenn dort die Rede vom Feuer ist. Und das kommt ziemlich oft vor. In der Lutherbibel finden wir 432 solche Stellen, in denen von Feuer die Rede ist. Aus dieser Vielzahl von Bibelstellen habe ich nur einige wenige für die Predigt ausgewählt. An ihnen wird die Doppeldeutigkeit des Feuers klar. Nämlich einerseits die wärmende und erhellende Wirkung, andererseits die angstmachende und bedrohliche. Eine ganz bekannte biblische Geschichte über das Feuer ist die von Mose und dem brennenden Dornbusch. In diesem brennenden Dornbusch hat sich Gott damals Mose offenbart und hat ihm den Auftrag gegeben, das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten in das verheißene Land zu führen. Wir lesen auch in der Bibel, dass Gott sein Volk durch die Wüste begleitet hat, tagsüber in einer Wolkensäule und nachts in einer Feuersäule. Und diese Feuersäule gab Licht und Orientierung in der Nacht. So. Ja, der Bibeltext ist schon hier. Können wir uns das mal anschauen. Und der Herr zog vor ihnen her am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. In diesen Beispielen ist Feuer ein Zeichen für die Gegenwart Gottes bei seinem Volk, für seine Hilfe und Leitung. Feuer begegnet uns aber auch in der Bibel als ein Zeichen, als ein Werkzeug des Gerichts. Die Städte Sodom und Gomorra wurden zum Beispiel durch Feuer zerstört. Und da heißt es in der Bibel, dass Gott vorher mit Abraham über sein Vorhaben spricht. Er erzählt ihm, was er vorhat. Oh, das habe ich leider nicht drauf. Okay, aber ich lese es hier aus meinem Konzept vor. Und zwar spricht Gott zu Abraham und sagt ihm, es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, dass ihre Sünden sehr schwer sind. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist. Oder ob es nicht so sei, damit ich es wisse. Abraham nimmt diese Ankündigung von Gott nicht so einfach so gelassen hin, als ob ihn das gar nichts anginge. Er kämpft mit Gott, er tritt für die Menschen, die in diesen beiden Städten wohnen und möchte sie retten. Und er sagt zu Gott, willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Er appelliert an die Gerechtigkeit Gottes. Und nach diesem Wort von Abraham folgt ein langer Verhandlungsmarathon zwischen ihm und Gott. Und am Ende ringt Abraham Gott das Versprechen ab, dass er Sodom und Gomorra verschonen würde, wenn nur 10 gerechte Personen sich darin befinden. Habe ich nicht aufgeschrieben, das ist 1. Mose 16 oder 17. Kann ich dir nachher sagen? Okay. Leider konnten nicht einmal diese 10 Gerechten gefunden werden in den Städten dort. Nur Abrahams Neffe Lot und seine Töchter wurden gerettet, bevor, wie es heißt, Gott Feuer und Schwefel vom Himmel herabfallen ließ auf Sodom und Gomorra und sie so zerstörte. Diese Bibelstellen, die vom Gericht Gottes sprechen, die bereiten mir und uns, denke ich, allen so ziemliche Bauchschmerzen heute. Also ich predige viel lieber über den barmherzigen und liebenden Gott, wie er uns in Jesus Christus begegnet. Aber wir dürfen auch die Stellen nicht übersehen, die vom Gericht Gottes sprechen. Gott ist auch gerecht und heilig. Und das bedeutet, dass er manchmal sich dem Unrecht in dieser Welt in den Weg stellt. Dass er nicht einfach immer tatenlos zusieht. Und darum solche Gerichte manchmal, die Gott dann ausübt oder gestattet, dass sie geschehen. Und weil Gott heilig und gerecht ist, wird er in der Bibel auch mit einem verzehrenden Feuer verglichen. Da lese ich nochmal eine Stelle aus 2. Mose 24, 15 bis 18. Als nun Mose auf den Berg kam, bedeckte die Wolke den Berg und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich nieder auf dem Berg Sinai. Und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage. Und am 7. Tag erging der Ruf des Herrn an Mose aus der Wolke. Und die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Israeliten. Und Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg und blieb auf dem Berge 40 Tage und 40 Nächte. Diese Bildrede vom verzehrenden Feuer ist ein Ausdruck für Gottes Heiligkeit. Gott ist heilig in seinem Sein, in seinem Wesen. Er ist nicht Teil seiner Schöpfung, sondern hoch erhaben über sie. Und Gott ist ganz anders als wir. Er ist ewig, wir sind zeitlich. Unser Leben ist begrenzt. Und nur durch ihn können wir Anteil bekommen am ewigen Leben. Das haben wir nicht aus uns heraus. Gott ist unendlich, wir sind begrenzt. Er existiert aus sich selber heraus. Er hat das Leben in sich, während wir geschaffene Wesen sind, denen er seinen Lebensatem hineingehaucht hat. Gott ist vollkommen und wir sind fehlerhaft. Das Erstaunliche ist aber, dass dieser heilige und vollkommene Gott die Gemeinschaft mit uns Menschen sucht. Er bedarf unsere nicht, er braucht uns nicht. Aber weil er nicht nur heilig, sondern auch die Liebe in Person ist, hat er uns Menschen als sein Gegenüber geschaffen. Und er ruft uns, damit wir in seiner Nähe sind, genauso wie er damals Mose zu sich auf den Berg rief. Wir dürfen in Gottes Nähe verweilen, so wie Mose damals bei ihm auf dem Berge Sinai war. Gott ruft uns, so wie wir sind. Wir müssen nichts vorweisen. Keine guten Taten, keine besonderen Fähigkeiten. Aus Gnade nimmt er uns an. Und durch seine Gnade möchte er uns verändern, damit wir ihm ähnlicher werden. Und vielleicht können wir auf diesem Hintergrund das nächste Bild verstehen, das in der Bibel für das Feuer vorkommt. Nämlich als Mittel zur Läuterung und Heiligung. Hier wieder eine Stelle aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Wie der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, das ist ein Zitat aus 3. Mose 19,2, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. An unserem Leben soll sich zeigen, dass wir heilig sind und das bedeutet, dass wir zu Gott gehören. Also nicht, dass wir fehlerlos, ohne Sünde sind, aber einfach, dass wir zu Gott gehören. Und das soll unser Leben auch bezeugen. Unser Glaube soll echt und authentisch sein. Und darum stellt Gott diesen Glauben manchmal auf die Probe. Denn nur so zeigt sich, ob dieser Glaube auch echt ist. Wie viel an Substanz in diesem Glauben drin ist. Ich zitiere wieder ein Wort aus dem ersten Petrusbrief. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer vollkommen gereinigt wurde. Leid und Anfechtung haben nach den Worten des Apostels Petrus die gleiche Funktion wie das Feuer bei der Reinigung von Edelmetallen. Natürlich sind Leiden und Anfechtung uns niemals willkommen. Niemand freut sich darüber. Und vieles an Leid in unserer Welt lässt sich nicht erklären. Wir können nicht immer sagen, es dient dazu, dass wir geheiligt werden. Wenn ich das Leid anschaue, was in unserer Welt heute geschieht, ich habe oft keine Erklärung dafür, muss das einfach stehen lassen. Aber diese Worte aus dem ersten Petrusbrief, die geben uns eine Hilfestellung, wenn wir persönlich betroffen sind vom Leid. Gott lässt manchmal Dinge zu, die uns wehtun, um die Echtheit unseres Glaubens zu prüfen. Und um diesen Glauben von Schlacken zu reinigen. So wie das Feuer im Schmelzofen Silber und Gold reinigt. Wir finden im Alten Testament ein ähnliches Bild, in dem das Leid mit dem Feuer verglichen wird, das der Schmelzer zur Reinigung von Silber verwendet. Ein Zitat aus Jesaja 48, Vers 10. Wie ein Silberschmied bin ich mit euch umgegangen. Er schmilzt das Silber, um es von allen Schlacken zu reinigen. So habe ich euch in den Schmelzofen des Elends geworfen. Und dieser Schmelzofen des Elends hat damals für die Israeliten bedeutet, dass sie die Zerstörung ihrer Heimat erlebt haben, dass viele von ihnen verschleppt wurden nach Babylon. Das Volk hatte schon seit Generationen Gott den Rücken gekehrt und sich den Götzen zugewandt. Sie haben sich für die Götter der Nachbarländer, der Nachbarvölker interessiert und ihren Gott einfach auf die Seite gelegt und diese Götzen dann angebetet. Gott schickte den Israeliten Propheten mit einer Botschaft, die er immer wieder wiederholte. Kehrt um von den Götzen zu mir. Lasst Gerechtigkeit in eurem Land walten. Unterdrückt die Armen und die Schwachen nicht. Und das ist immer eine Folge dessen, wenn Menschen Gott vergessen. Dass gerade die Armen und die Schwachen in der Gesellschaft vergessen und unterdrückt werden. Gott mahnt es an, aber die Propheten, die von ihm geschickt wurden, die wurden vom Volk Israel misshandelt. Kein Mensch hat auf ihre Worte gehört. Gott hat dann zugelassen, dass das Land durch die Babylonier erobert und zerstört wurde, um sein Volk wach zu rütteln und wieder auf den rechten Weg zu bringen. Sein Ziel war nicht die Vernichtung, sondern die Reinigung des Volkes Israel. Irgendwas quietscht. Ah, okay. Ist nicht von draußen. Nee. Okay. Es gibt noch ein weiteres Bibelwort über das Feuer. Aber diesmal ein Wort, das tröstet und Mut macht. Dieses Wort hat in meinem Leben eine ganz besondere Rolle gespielt. Und davon möchte ich gerne etwas erzählen. Ich lese aber zuerst den Text aus Jesaja 43, 1 und 2. Ein ganz bekannter Text. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen. Und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland oder dein Retter. Meine erste bewusste Begegnung mit diesem Text liegt schon fast 50 Jahre zurück. Ich stand damals kurz vor dem Abschluss meines Studiums in der Universität Karlsruhe. Es fehlten nur noch ein paar Prüfungen, aber es fehlte mir auch das nötige Geld, um die letzten Monate meines Studiums zu finanzieren. Vorher konnte ich noch mit Nebenjobs mich so über die Runden bringen. In dieser letzten Phase des Studiums war das aber nicht mehr möglich. Ich musste mich auf die Prüfungsvorbereitung konzentrieren, um zu bestehen. Da war ich schon ein bisschen in Sorge in dieser Zeit. Und da las ich eines Morgens dann nach meiner Gewohnheit die Losung vor dem Frühstück. Dieser Text aus dem Buch Jesaja war damals ein Teil der Tageslese. Und er sprach genau in meine Situation hinein. Es passiert uns vielleicht auch, dass wir denken, wenn wir die Losung lesen oder in der Bibel, dass wir den Eindruck bekommen, Gott spricht ganz persönlich zu mir heute durch dieses Wort. Und diesen Eindruck hatte ich damals. Ich wusste aber noch nicht genau, was mir Gott eigentlich sagen will. Etwas später am Vormittag schaute ich nach der Post und fand einen Brief, das vom Studentensekretariat an mich geschickt worden war. Ich öffnete ihn gleich und las dann zu meiner großen Überraschung eine Mitteilung, dass man in der Universität beschlossen hatte, mir ein Studienabschlussstipendium für die Dauer von 6 Monaten zu gewähren. Das Eigenartige war, man musste damals dieses Stipendium beantragen und man musste auch Nachweise über seine Einkommensverhältnisse, über die bisherigen Leistungen im Studium dann vorlegen. Und das hatte ich überhaupt nicht getan. Ich habe das nicht erwartet. Und deshalb war ich dann damals überzeugt, es handelt sich um eine Verwechslung. Ich bin dann gleich zur Uni gefahren und suchte das Studentensekretariat auf und war überzeugt, das wird sich gleich aufklären, dass es sich um ein Irrtum handelt. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Der zuständige Mitarbeiter gratulierte mir und wünschte mir dann Erfolg bei dem Abschluss meines Studiums. Ich war im ersten Moment sprachlos. Und dann dachte ich wieder an den Text, den ich an dem Morgen las, und meine Sprachlosigkeit verwandelte sich in einen großen Dank gegenüber Gott, der solche Wunder tut. Gott verspricht uns nicht, dass wir mit ihm ein Leben ohne Probleme, ohne Not und Schmerzen führen werden. Aber er gibt uns die Verheißung, dass er bei uns ist und uns hilft. Eine Verheißung, die in diesem Bibeltext in einem sehr schönen Bild ausgedrückt wird. Wenn du durch Wasser gehst, so will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Wasser und Feuer stehen hier für bedrohliche Situationen. Gott verspricht, dass sie uns trotzdem nicht schaden werden, weil er bei uns ist. Und dies habe ich später auch mit meiner Familie sehr oft erlebt, gerade in der Zeit des Bürgerkriegs im Libanon. Wir kamen oft in Situationen hinein, in denen Lebensgefahr für uns bestand. Und da habe ich mich immer wieder an dieses Wort erinnert. Wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen. Und die Flamme soll dich nicht versengen, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israel, dein Retter. Ich wage zum Schluss jetzt noch einen großen Gedankensprung von diesem persönlichen Zeugnis zu einem bekannten Text aus der Apostelgeschichte, in dem das Feuer im Zusammenhang mit dem Wirken des Heiligen Geistes steht. Dieser Text beschreibt die Erfüllung der ersten Jünger mit dem Heiligen Geist, wie Jesus es ihnen verheißen hatte. Da lesen wir unter anderem, und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer, und sie setzten sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Jesus hat in seinen Abschiedsreden an die Jünger sehr oft vom Heiligen Geist gesprochen. Er hat ihn als Tröster, als Ratgeber, als Helfer, als Beistand beschrieben. Jesus sprach aber auch von der Kraft des Heiligen Geistes, die sie empfangen sollten, bevor sie als seine Zeugen auftraten. Er hat ausdrücklich befohlen, dass sie in Jerusalem bleiben sollten, bis sie mit dieser Kraft des Heiligen Geistes angetan werden. Und hier erfüllt sich diese Verheißung. Das Feuer, das am Pfingsten erschien, ist ein biblisches Bild für die Kraft des Heiligen Geistes. Feuer reinigt, es entzündet, es bringt zum Glühen und es setzt große Energie frei. Auch im alltäglichen Sprachgebrauch kennt man Redewendungen wie Feuer und Flamme sein oder der Funke ist übersprungen. Wenn ein Mensch sich für jemanden begeistert oder von einer Sache begeistert ist. Der Heilige Geist will uns für Jesus entzünden, uns brennende Herzen der Liebe für ihn geben. Und noch etwas, der Heilige Geist ist die dritte Person der Dreieinigkeit. Und Jesus sagt, wenn wir ihn lieben, dann wird er uns diesen Tröster schicken, dass er und der Vater Wohnung in uns nehmen werden durch den Heiligen Geist. Das heißt, in dem Heiligen Geist nimmt Gott persönlich Wohnung bei uns, der heilige und vollkommene Gott. Und damit schließt sich der Kreis, denn am Anfang der Predigt war die Rede davon, dass Gott in dem Feuer seine Gegenwart offenbart. Dieses Feuer des Heiligen Geistes, das in uns ist, das ist auch die Gegenwart Gottes. Gott kommt uns so nahe, dass er sogar Wohnung in uns nimmt. Und dieses Feuer verbrennt uns nicht, sondern es entzündet uns für Jesus Christus. Es schenkt uns brennende Herzen der Liebe. Dass Gott in uns wohnt, begreifen kann ich das nicht. Ich kann das nur dankbar und annehmen und anbetend als Geschenk annehmen. Und diese Dankbarkeit soll auch nachher bei der Feier des Abendmahls in unseren Liedern und unseren Gebeten zum Ausdruck kommen. Ich lese ein Wort von Jesus, das im Lukas-Evangelium überliefert ist, vor der Feier des Abendmahls. Jesus sagt: Mich hat herzlich danach verlangt, dieses Mahl mit euch zu feiern, ehe ich leide. Das zeigt uns das Herz von Jesus, wie er sich nach uns sehnt. Und er lädt uns auch heute ein an seinen Tisch. Wir müssen nichts vorbringen, müssen nichts mitbringen. Vielleicht nur das eine, dieses Herz, das nach Jesus Verlangen trägt. Wir nehmen uns jetzt ein paar Minuten Zeit zur Stille, können vielleicht über die Gedanken in der Predigt nachdenken. Gott danken für seine Gnade, vielleicht auch Dinge bekennen, die zwischen uns und ihm stehen, uns daran hindern, jetzt mit frohem Herzen am Abendmahl teilzunehmen. Ich schließe diese stille Zeit mit einem kurzen Gebet.